Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Piratencast, heute mit einer Sonderfolge, und ich darf neben mir Betalas begrüßen. Hallo.
Hallo.
Stopp, Polizeigewalt. Bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen?
Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin wohnen.
Ein Cannabis Social Club.
Wir sprechen heute über mentale Gesundheit. Weil wir haben da so ein paar Themen.
Wir haben einige Themen. Du hast ja schon schön viel Struktur gemacht und wir haben viel auf dem Zettel heute.
Und wir haben auch ein paar Content Notes für euch. Also wir haben Themenkapitel. Ihr könnt die auch finden unter dem Podcast und Sachen überspringen, wenn euch das gerade zu viel ist. Wir werden heute ein bisschen darüber reden, wie man eigentlich als progressive Kraft mit diesen Wahlergebnissen klarkommen soll. Da ist natürlich Rechtsruck, Suizidalität und emotionale Manipulation und Covid mit drin. Wir werden danach darüber sprechen, wie man mit dem Stigma, das mentale Gesundheit umgibt, umgehen soll. Da ist natürlich Sanismus das große Stichwort. Wir hatten so ein paar Erfahrungen mit Polizeigewalt gegen psychisch kranke Menschen. Und da wäre eben Polizeigewalt, medizinisches Gaslighting und selbstverletzendes Verhalten Stichworte. Und naja, am Ende werden wir euch nochmal alle zu Selfcare ermahnen.
Ja, das ist so viel zu dem Überblick. Also wenn euch das zu viel ist, ist in Ordnung. Vielleicht an einem besseren Tag hören. Vielleicht auch nicht alleine, dass ihr eine Person habt zum drüber reden. Ja, weil heute wird's ein bisschen tiefer.
Ök, wie geht's dir?
Ja, Das ist immer so eine große Frage und du bist eine dieser Personen, wo ich immer das nicht einfach abtun kann. Gerade ein klein wenig demotiviert, weil so viele, also wir kommen ja jetzt aus der Kommunalwahl, wo viel los war, und es stehen für die Landtagswahl so viele Aufgaben an, auf die ich gerade keine Lust habe. Deshalb fehlt mir da gerade noch ein bisschen Motivation, aber ich freue mich, dass wir morgen ein Sondertreffen haben, um über Plakate zu reden. Das ist immer ganz gut, wenn... Also mir geben die Gruppengespräche da immer sehr viel, und ich freue mich drauf, dass sich der Arbeitskreis für nachhaltige Digitalisierung endlich mal seit Ewigkeiten wieder trifft am Donnerstag. Und das sind so meine kleinen Sachen, worauf ich mich freue. Aber gerade ist so ein bisschen tief mit dem ganzen Papierkram und so, der noch mit der Landtagswahl zusammensteckt. Aber da, naja. Ja, wie geht's denn dir?
Ich hätte ja, nachdem ich diese Wahlergebnisse zu Europa und zur Stadt gesehen hat, am liebsten gleich mich hier alleine hingesetzt und eine kleine 10-minütige Wie-geht's-euch-Folge gemacht.
Ey, da hatten wir, glaube ich, alles dabei bei dem Wie-geht's-dir. Also, wir waren ja, also ist die Frage, wann hättest du überhaupt aufgenommen, weil ich war 3:30 zu Hause am Montag dann zum Beispiel.
Also, ja, also es hat es auch nicht hingehauen, aber ich bin halt so.
Und das war an dem Abend auch sehr durchwachsen.
Ich frage mich halt, wie Leute es schaffen, gerade nicht komplett verrückt zu werden, weil fucking hell, Europa hat sich schwere Zeiten gewählt.
Ja.
Und wir können uns das eigentlich wirklich nicht leisten. Und ich frage mich, wie, also die Sache ist ja die, wir als progressive Kräfte sind wahrscheinlich gerade so demotiviert wie nie und so gebraucht wie nie. Und wir müssen irgendwie Umgang damit finden. Und ich bin tatsächlich auch am Wahltag trotzdem sehr glücklich darüber gewesen, dass ich was habe bewirken können. Weil, naja, ich hatte einen kleinen lokalen Impact da, wo ich mich engagiert habe. Und ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die wir uns gerade ins Gedächtnis rufen sollten. Selbstwirksamkeit ist wichtig.
Oh ja, also das hatte ich ja schon fast ein bisschen geteased mit so das, was mir gerade Freude bereitet, wo ich denke, ah, es stehen bald gute Sachen dran, sind ja tatsächlich aktive Sachen, wo ich mit anderen Leuten an etwas arbeiten kann. Also es ist eigentlich schon genau das. Also das Treffen morgen oder dass ich am Donnerstag wieder mit meiner Klimagruppe mich treffe. Es ist halt, ja, genau das.
Ja, aber man muss halt auch mal festhalten, nicht alle Personen haben dafür immer Kraft.
Mhm.
Zum Beispiel haben wir gerade nicht im Podcast ein sehr gutes Vorbild, was das angeht.
Ja.
Wir wollten eigentlich in der Folge über mentale Gesundheit auch Manuel mit drin haben, weil er ja auch sehr offen mit seinen Depressionen umgeht. Aber heute war das nicht drin für Manuel und Manuel hat es abgesagt. Und das finde ich sehr gut. Und das ist halt eine zweite wesentliche Sache, die ihr jetzt alle tun solltet. Nicht nur Aktivismus, sondern auch Selfcare und gucken, dass ihr euch Grenzen setzt und wirklich Nein sagt, wenn es zu viel ist. Weil wir haben euch nur alle einmal. Wir brauchen euch gerade alle. Und ihr hilft niemandem, wenn ihr Burnout habt.
Ja, und vor allen Dingen dann auch dieser letzte Schritt mit dem schlechten Gewissen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich da auch sehr oft so ein bisschen struggle. Manche Sachen gehen halt nicht, eben gerade mit diesem langfristigen Blick. Also da kriege ich auch zum Glück oft Schimpfe und ich kriege das oft gesagt, aber ihr kriegt das wahrscheinlich nicht alle so oft gesagt wie ich, deshalb hört Peter das zu, glaubt Peter das. Nein sagen ist wichtig.
Und auch so ein bisschen, was ja da auch noch mit drin spielt, Eskapismus ist wichtig. Also, ich glaube, es ist gar nicht so gesund, wenn man die ganze Zeit auf Social Media und auf Tagesschau.de hält und guckt, wie die Welt brennt. Ich glaube, das ist wichtig, dass es immer mal wieder Leute gibt, die das ab und zu mal tun. Aber es gibt auch, ist auch wichtig, dass man sich davon pausen gönnt. Und mal, keine Ahnung, Solarpunk-Romane liest.
Oder wieder ganz, ganz persönlich, in meinem Social-Media-Feed im Fediverse sind so viele niedliche Tierbots, das glaubt ihr gar nicht. Ich habe quasi alle abonniert. Und das ist auch irgendwie Eskapismus. Das ist, was mich das glücklich macht. Oder wie ich mir dann mit einem Freund auch immer so die niedlichsten Häschenbilder vom stündlichen Bunny-Bot hin und her schicke, das ist auch eine Sache.
Mhm.
Manchmal braucht es halt schöne Dinge.
Und ja, halt Selfcare. Also, tut euch was Gutes. Ja, aber ich glaube, das mit der Stimmung und den Problemen damit, das ist gar nicht mal nur so ein Thema von den Progressiven. Ich glaube, das ist auch gerade allgemein so. Und ich meine, machen wir nichts vor. Wir sind gerade in einer Zeit, in der es sehr viele globale Krisen gibt.
Mhm.
Wir sind, ich glaube, alle nicht wirklich gut, außer wenn du sehr viel verdienst, aber die durchschnittliche Person, ich meine, rede jetzt nicht über die SpitzenverdienerInnen, beziehungsweise eigentlich Spitzenverdiener, weil das ja meistens Männer sind. Die sind ja überraschend gut aus der Pandemie rausgekommen, aber ich glaube eben viele Menschen nicht. Und was ich auch total krass finde, was halt diese soziale Isolierung ausgelöst hat, ist, dass sich echt viele Menschen radikalisiert haben.
Ja, also, aber nicht nur unbedingt politisch, sondern so in alle möglichen Richtungen. Also auch ein Mensch, der vor der Pandemie eine relativ große Rolle in meinem Leben gespielt hat, einfach mal als Beispiel. Und bei ganz vielen halt eben auch diesen selbstermächtigenden Sachen und Gruppen war und so, ist dann auch so ins Eigenbrötlerische gegangen. Also die Pandemie hat mit ganz vielen irgendwas im Kopf gemacht, so dieses Alleinsein, dieses Isoliertsein. Also mir tut es immer noch leid, dass dieser Mensch einfach aus so vielen Gruppensachen raus ist und wenn es jetzt auch der eine Chor war, den ich sehr, sehr nervig persönlich fand immer, aber also auch, das war für diese Person was Wichtiges und da halt so raus. Also es ist entweder so dieses Politische oder dass ganz viele persönliche Bindungen einfach kaputt gegangen sind oder ganze Gruppen kaputt gegangen sind dran. Es war schon ein riesen Cut in alle Richtungen irgendwie, finde ich jetzt zumindest.
Ja. Und ich glaube, das haben ganz, ganz viele Menschen noch überhaupt nicht aufgearbeitet.
Ja, auf jeden Fall.
Und dieses Gefühl von sozialer Isolierung und Ungewissheit ist auf jeden Fall etwas, das Parteien mit einfachen Antworten und emotionalisierenden Sachen gerade sehr für sich ausnutzen. Zumal ja auch einfach relativ viele einfachere Socializing-Sachen wie Sportvereine und so, insbesondere in Sachsen ja auch politisch gerade sehr von rechten Kreisen instrumentalisiert werden.
Ja, oder dass du so das Gefühl hast, dass manche sich schon vorher so ein bisschen anbiedern wollen, weil ihre Förderung auch ein bisschen davon abhängt. Also das klingt jetzt ein bisschen alles nach Verschwörung, ich gebe es zu. Aber ich hatte jetzt gerade mich erst in einem anderen Kontext mit einem Fall von einem Jugendtheater auseinandergesetzt, die eigentlich ein Stück über die Geschwister Scholl aufgeführt haben, wo es dann auch SchülerInnen an der Schule von dem Jugendtheater das der AfD gemeldet haben. Und danach hat sich das Stück geändert, tatsächlich. Ohne so erkennbare Not. Und sowas passiert halt auch gerade so ein bisschen.
What
so
dieses, the fuck?
Also, wer da Details möchte, ich verlinke vielleicht mal die letzte Folge von meinem Privatpodcast Reboot Politics, wo Flo und ich das eine Weile besprechen. Aber sowas passiert halt parallel auch, dass ganz viele sich überlegen, oder ein ehemaliger Kollege, der Forscher im Kleingartenverein ist, der dann auch schon so die ganze Zeit überlegt, will er das überhaupt noch, weil die allgemeine Stimmung im Verein gerade so aggressiv geworden ist in den letzten Jahren und er nicht weiß, ich bin da eigentlich rein, weil er ist halt auch so Anfang 40, damit das nicht nur die alten Leute machen, da ist man im Kleingartenverein jung.
Ich komme einfach also, nicht drauf, dass es Kinder gibt, die der AfD doch Bescheid sagen, weil doch ein Theater ein Stück macht über die Geschwister Scholl.
Ja. Es ist bitter, ich schickt dir nachher was und verlinke euch allen was. Und das ist gerade irgendwie schon die Stimmung, dass die Leute, also auf der einen Seite haben wir gruseligste Wahlergebnisse und auf der anderen sind schon welche so vor allem Gehorsam, dass man sich doch schon mal ein bisschen so verhält wie, dass man da nicht aneckt, dass man die Förderung behält oder dass andererseits halt Leute überlegen, ob sie im Verein noch weiter im Vorstand sein wollen, weil die Stimmung so komisch ist. Das ist gerade die Realität.
Weißt du, was ich übrigens sehr angenehm finde? Ich habe den Satz, wie das damals passiert ist, lange nicht mehr gehört.
Okay.
Aber es ist halt, es zeigt halt auch diese Muster von emotionaler Manipulation. Die sind ja so alt wie die Menschheit.
Ja.
Und nur weil wir heute uns technologisch weiterentwickelt haben, als wir vor 100 Jahren waren, heißt es nicht, dass wir andere, komplett andere Menschen sind. Und ich meine, viele der Themen sind ja auch immer noch gleich. Also wir haben diese Sexualmoral, ja, die ja damals Thema war. Wir haben, ich glaube, gerade ist größere Muslimfeindlichkeit bei den rechten Kreisen gerade das Ding?
Oh, aber da gibt es ganz, ganz spannende Untersuchungen in der Zeit, wie es halt mit anderen Gruppierungen war, die früher eingewandert sind. Also es gab auch mal einen sehr etablierten ItalienerInnenhass in Deutschland zum Beispiel. Kannst du dir heute gar nicht vorstellen. Es wird halt immer eine Gruppe.
Ja.
Es sind halt leider wiederholende Muster, da hast du recht. Oh Gott, ich erzähle gerade nur die Negativbeispiele, das tut mir ein bisschen leid.
Aber wir müssen halt auch gerade einfach mal über anstrengende Themen reden.
Ja, ja.
Weil, also, und vor allem, wie setzt man halt, also, die Frage, die ich mich da, die, die ich mir da gerade immer stelle, so, wie setzt man Gegenimpulse gegen diese Stimmung? Ich halte dritte Orte sehr wichtig.
Ja.
Dass man halt Räume schafft für Zivilgesellschaft, die halt nicht das Zuhause sind, nicht das die Arbeit sind, deswegen ein dritter Ort. Einfach damit Leute in irgendwas investiert sind und vielleicht auch mal einfach runterkommen von TikTok ins echte Leben.
Ja, und dass du auch merkst, dass du einfach nicht alleine bist. Also dieses ganz Isolationsding, was auch ganz vielen einfach noch nachhängt, jetzt auch nach halt der begründeten Isolation zu Corona, ist halt super wichtig. Das haben wir, glaube ich, schon auch immer, das ist auch ein uraltes Problem, dass Leute so denken, ah, aber vielleicht bin ich die einzige Person, die damit Probleme hat
oder nein, seid
die
ihr damit nicht
klarkommt. Eben, das seid ihr in der Regel nicht. Und einfach so dieses Gemeinschaftsgefühl, was halt eben auch an diesen dritten Orten sein kann, ist super wichtig. Ja, oder wenn es allein auch sowas ist, wie, dass du, weiß ich nicht, du hattest das vorhin so mit, du liest ein Buch über eine Solarpunk-Geschichte oder sowas, ist auch so dieses, dass du dir einfach auch versuchst, positiven Impact von Leuten zu geben, die halt etwas tun oder so positive Visionen auch anguckst. Also wir neigen ja auch sehr dazu, dass wir uns die schlechten Sachen immer so merken, aber dass wir auch bewusst sagen, und jetzt beschäftige ich mich mit Lösung und nicht nur mit Problemen. So mit, und wenn es halt eine Geschichte ist, wie etwas sein könnte, dass ich mir jetzt etwas Positiveres angucke, so ganz bewusst.
Utopien haben eine krasse politische Kraft.
Ja.
Utopien sind wichtig. Ich glaube, wir sollten mal eine Sonderpodcast-Folge über Utopien machen.
Ja.
Ich habe noch mal eine letzte Frage an dich.
Raus.
Zu diesem Themenblock. Hast du das Gefühl, dass das linke Lager gerade zersplitterter ist als je zuvor?
Nein. Also es klingt ein bisschen schräg, weil du das sehr oft liest und das ist jetzt vielleicht auch eine sehr, sehr persönliche Sicht. Aber ich habe in den letzten Jahren so viel Vernetzung erfahren über alle möglichen Sachen, dass ich sagen würde, nein. Also ich bin im Kommunalwahlkampf jetzt mit den grünen Flyern gewesen. Ich habe bald sogar einen Kaffee trinken, ist nicht progressives Lager, aber ich habe bald einen Kaffeetrinktermin mit dem FDPler aus meinem SPR, in den ich reingewählt wurde. Einfach damit wir uns kennenlernen, weil wir ja miteinander arbeiten müssen, selbst wenn wir uns nicht mit allen einig sind. Wir haben da Planungsgespräche vorher. Wenn ich jetzt gucke, wie viele Leute ich allein, das ist jetzt wieder sehr nischig, aber wir sind ja beide auch im Chaos-Computer-Umfeld unterwegs. Und wenn ich mir angucke, wie da zwischen den verschiedenen Spaces, es heißt Chaos-Zone, sagen wir mal, es ist so ungefähr der Ostblock plus andere Orte, was keinen Sinn mehr ergibt, dass es Chaos-Zone heißt, aber es ist halt ein Gag. Allein wie da die Vernetzung ist, wenn ich so denke, als ich so in diese Welt reingeguckt habe, wie schlecht da die Vernetzung war. Also ich weiß nicht, also ich persönlich erfahre auch in anderen Kontexten, jetzt im Techie-Umfeld, im eher progressiven, auch politischeren, so viel Vernetzung und gucken, wo sind unsere Gemeinsamkeiten, dass ich es nicht so empfinde. Aber ich empfinde die Berichterstattung sehr auf Streit.
Das verwundert mich eben auch gerade. Weil ich meine, also man bekommt halt so manchmal Sticheleien mit.
Ja.
Zum Beispiel irgendwie, es sind halt auf Fressenplakaten von uns so Juso-Sticker gelandet, glaube ich.
Ja.
Und das war halt so irgendwie uncool. Aber eigentlich nehme ich gerade wirklich ein sehr, 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 sehr große gemeinsame Awareness dafür, dass wir gerade in einer schwierigen Situation sind und dass wir uns auch gerade alle gegenseitig brauchen, war und kann eigentlich auch diese These von das linke Lager ist gerade sehr zerstritten nicht ganz nachvollziehen. Ich meine, wir haben halt die Wagenknecht, die aus der... ne?
Ja, ich muss in der Luft.
Wir haben die Wagenknecht, die aus der Linkspartei ausgetreten ist und ein sehr großer Teil ist mit ihr ausgetreten.
Mhm.
Aber letztendlich ist das ja eigentlich ein Zoff gewesen, der schon ziemlich lange existiert hat.
Oh ja.
Und der jetzt eigentlich ja eine Lösung gefunden hat, dass man halt verschiedene Arten von linker Politik macht. Ich meine, man kann jetzt sicher darüber streiten, ob die Partei von Wagenknecht links einzuordnen ist und als eine Partei, die Zwangsarbeit für Geflüchtete fördert, finde ich, die Antwort ist sehr klar nein.
Allein alles, was Richtung Minderheiten geht, das ist ganz gruselig. Ja.
Aber.
Ist eine Lösung.
Die Linke hat gerade sehr viel Zuwachs.
Ja.
Die Linkspartei hat gerade richtig aufs Maul bekommen und wird das auch noch für die nächsten Wahlen einstecken müssen. Aber die Basis, die geht gerade auf. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Zeichen. Und das wird auch ein Anfang sein von wieder einer Gegenkultur, die sich gegen den erstarkenden Rechtspopulismus in Europa entwickeln wird. Und wir müssen gerade aktiv werden, aber wir haben Handlungsspielraum und wir können aktiv werden. Wir müssen uns halt jetzt vernetzen und wir müssen auf jeden Fall auch als progressive Kreise Verständnis füreinander haben und auch Verständnis für so einzelne Punkte haben, wo Leute mal unsensibilisiert sind.
Ich würde sogar eine Gegenthese bringen, weil die These, dass wir als linke Seite so doll zerstritten sind oder wären, ist ja relativ alt. Vielleicht sind wir jetzt insgesamt so am Arsch, dass das mittlerweile der Vergangenheit angehört und jetzt wirklich auch viele gucken, wie kann zusammengearbeitet werden. Dass vielleicht, ich hoffe es zumindest, jetzt so diese allgemeine Erkenntnis nicht nur hier in diesem Büro gerade stattfindet, sondern halt wirklich allgemein, dass halt mehr sich jetzt eben vernetzen wollen.
Übrigens zum Thema, also zu dem, was ich gerade gesagt habe, möchte ich nochmal ganz kurz was Wichtiges ergänzen. Also, ich bin nicht irgendjemand, der sagen würde, ihr müsst akzeptieren, wenn Leute zum Beispiel euch gegenüber behindertenfeindlich sind. Ich finde es wichtig, auch zu versuchen, so, was ist denn der gesellschaftliche Status quo? Wie weit in meine Richtung entfernt ist die Person vielleicht davon? Und da einfach so ein bisschen Empathie dafür zu haben, dass halt an vielen Stellen gesellschaftlicher Konsens einfach Kacke ist und Personen halt nicht im Vakuum von diesem Kontext existieren und da halt so ein bisschen Empathie dafür haben, auch wenn es einen stören kann und wenn man dann sagen kann, naja, ich würde mit dieser Person jetzt nicht Kaffee trinken gehen. Auch wenn es sicherlich irgendwo so ein bisschen eine schwierige Balance ist zwischen so eigene Grenzen durchsetzen und irgendwie verständnisvoll gegenüber anderen Menschen sein, die halt noch was lernen müssen.
Das mit dem noch was lernen müssen ist ganz, ganz wichtig. Du hast mich auch gerade an eine Bekannte erinnert, so ungefähr ein bisschen über dem Alter von unseren Eltern, denke ich mal. Und die hat mir auch mal gesagt, das ist immer so anstrengend, wenn Leute den Gegenüber keinen Raum geben, Fehler zu machen, um daraus zu lernen. Es ist wichtig, dass du Sachen ansprichst. Es kann ja auch was sein, was dich weniger selbst betrifft, wie dass du Ableismus von der Person erfährst, sondern einfach zum Beispiel komische Thesen zu, weiß ich nicht, Energiespeichern oder sowas, wo du auch denkst, ah, das haben wir doch alles schon diskutiert und aber das hast du halt schon zigmal diskutiert. Dein Gegenüber hat das vielleicht noch nicht diskutiert. Oder was ich immer für Tode sterbe, wenn es um freie Software geht, wo ich mir denke, ja, aber bloß weil ich da seit Jahren tief drin bin, weiß mein Gegenüber das vielleicht nicht. Und also das ist halt bei ganz vielen Punkten so. Plus, dass wir sind ja alle nur fehlbar, dass wir dann wahrscheinlich an anderen Stellen dann doch auch noch mal selber auf einem komischen Stand sind und dann selber noch was dazu lernen wollen. Ich meine, ich fand ich mal Gendern anstrengend vor Ewigkeiten und habe da auch dazu gelernt. Also solange eine Person sich entwickeln möchte und dazu lernen möchte, ist es auch erstmal okay. Außer es ist halt wirklich angreifend. Da ist so natürlich ein Punkt.
Ich habe auf der letzten Queer Pride zwei wesentliche Kritikpunkte über Enthusiastic Consent, also an dem Konzept Enthusiastic Consent, gelernt, die ich bisher einfach nicht auf dem Schirm hatte. Obwohl ich eigentlich mit einem der Punkte definitiv auch selbst schon konfrontiert wurde. Aber naja, wo wir gerade bei Aufklärung sind, das hilft übrigens das wirklich krass gegen Stigma.
Ja.
Unser zweiter Themenblock ist Umgang mit Stigma und mentale Gesundheit. Und ich meine, da gibt es ja wirklich sehr viele schwierige mediale Bilder dazu.
Ja.
Und auch, ich meine, allein, weißt du, wenn du ein gebrochenes Bein hast, dann gehst du zum Arzt oder zum medizinischen Fachpersonal. Ich finde, Arzt ist ein Wort, das wirklich schwierig zu gendern ist. wenn du ein gebrochenes Herz hast, machst du das häufig nicht.
Ja.
Und das ist halt so absurd. Ich meine, natürlich, es gibt halt irgendwo Hausmittel, die man auch mal anwenden kann, wenn man irgendwie ein angeschrammtes Knie hat. Aber die sind halt begrenzt. Und
aber genau da fehlt dann wieder die Aufklärung, um zu erkennen, ist das jetzt ein angeschrammtes Knie?
Mhm. Oder ist das ein gerissener Meniskus?
Ja, eben. Oder kann ich gerade überhaupt nicht mehr laufen? Ja.
Aber ich glaube, dass Personen da schon eher auch, wenn sie in sich reinhören und sich die Zeit geben, dort relativ ehrlich mit sich sein können. Der Punkt ist nur, es sich eingestehen zu wollen und auch zu können, dass man da ein Problem hat, weil eben so viel Stigma existiert. Aber tatsächlich, also ich arbeite ja gerade an der TU Dresden im Bereich von der Aufklärung zu Neurodiversität. Und da ist halt auch so eine Sache, dass zum Beispiel viele Menschen im Hochschulumfeld intuitiv erstmal negativ auf einige autismustypische Verhaltensweisen reagieren. Aber sie sind darüber aufgeklärt. Dann halt nicht.
Mhm.
Und allein, dass man das so einordnen kann, so, diese Reaktion, die Person da gehabt hat, die hat einen legitimen Grund. Eben in diesem Fall zum Beispiel, dass sie autistisch ist. Und wenn sie mir so eine total knappe Mail schreibt, in der keine Höflichkeitsfloskeln drin sind, liegt es nicht daran, dass die Person mir gegenüber unhöflich sein möchte, sondern einfach, dass die Person mit mir effizient kommunizieren möchte.
Ja, aber da sind wir wieder bei diesem Aufklärungspunkt. Du kannst halt nur adaptieren und für dich einordnen, was du schon mal gehört hast, was du kennst. Und wenn du auf neue Sachen stößt, versetzt du dich dann im Regelfall in das, wie hättest du es gemeint, wenn du es so geschrieben hast. Und wenn diese Person halt eben ganz anders verkabelt ist und sich denkt, naja, ich bin persönlich nur kurz angebunden zu Leuten, die ich kacke finde, dann versucht sie das so zu sehen. Und wenn sie gar nicht weiß, ach, das kann auch sein, weil jemand effizient sein möchte, dann fehlt halt einfach so dieses Puzzlestück zum Einsortieren. Und wir sortieren halt ganz viel automatisch ein, um einfach nicht über jeden Pups halt lange nachdenken zu müssen.
Ich finde übrigens gute Sharepics dafür sowas von effizient. Also einfach so, wenn ihr irgendwie neurospicy seid, da gibt es ja viele Geschmacksrichtungen davon, dann sammelt euch doch so mal ein paar so Erklärbilder, die es auf Social Media gibt, und gebt die mal Leuten, wenn sie sich von euch möglicherweise mal von den Kopf gestoßen fühlen oder wenn sie eine Eigenschaft von euch nicht nachvollziehen können. Ich finde das super effizient, weil vor allem das kostet dann halt auch euch nicht die Erklärkraft. Also ihr müsst nicht 100-mal die Diskussion über kurze autistische Mails machen.
Das ist ein gutes Beispiel, finde ich.
Sondern könnt halt einmal ein Sharepick hinschicken, das es halt kurz erklärt. Und vor allem, wenn das halt irgendwie schön aufbereitet ist und irgendwie seriös aussieht, hat das wahrscheinlich bei bestimmten Menschen auch nochmal einen ganz anderen Impact, als wenn das einfach nur so ein, ja, das ist halt so bei mir.
Da habe ich noch einen ergänzenden Hack zu, gerade einige werden ja dann auch, je nachdem was es ist, nonverbal einfach aus Überforderung, weil du was vorgeworfen kriegst, was für dich absolut gerade logisch ist. Es gibt von Fuchskind, muss ich auch nochmal verlinken, diese Karten. Und ich habe es auch wirklich schon gesehen, wie Leute sich so diese Karten mit Erklärung, also das ist eine auch autistische Künstlerin, dann einfach so zeigen können, so warum sie zum Beispiel nicht angefasst werden wollen. Jetzt einfach mal so als ein Beispiel. Und die finde ich ganz, ganz toll, weil manchmal bist du überfordert und dann ist auch die andere und kannst dich nicht mehr verbal ausdrücken und dann ist die andere Person dir gegenüber auch überfordert, weil sie nicht mehr diesen direkten Weg des Sprachaustauschs mit dir gehen kann. Du hast mich gerade was Gutes gebracht. Ja, das ist beides sehr gut.
Ich habe für das Chaos da auch mal Sachen gemacht.
Ja.
Ich muss nochmal daran arbeiten, dass da generische Vorlagen dafür in einen Git-Service unseres Vertrauens kommen, damit man sich die auch mal für den Alltag ausdrucken kann. Das ist noch ein Projekt bis zum nächsten Kongress. Aber zum Beispiel ist daneben Sachen, die spezifisch für ADHS und Autismus sind, auch andere Sachen wie zum Beispiel Depressionen. Weil auch die Sache so, ich habe Depressionen, es ist mir gerade nicht möglich, dass ich gut über mich denken kann. Wenn du mir sagst, dass ich toll bin, verletzt mich das gerade.
Ja.
Ich brauche gerade, dass du mich verstehst. Das ist halt auch, sowas kann enorm hilfreich sein. Und ich glaube, ja, sowas kann sehr, sehr helfen gegen Stigma. Und ich weiß, es fühlt sich scary an, sowas über sich zu sagen und diese Sachen von sich einzufordern. Und das ist auch so ein sehr, sehr innerer Druck, der einen dazu bringt, dass man sich anpassen möchte und dass man einfach immer selbst das Problem in sich lösen will. Aber gebt dem nicht nach. Also, eine neuronormative Gesellschaft ist in der Lage, entgegenzukommen. Natürlich müsste als Betroffene auch irgendwo so ein bisschen entgegenkommend sein, damit man sich dann bei den Neurotypen in der Mitte treffen kann. Aber ihr müsst die Arbeit nicht alleine machen. Und es ist sehr überhaupt nicht nachhaltig, euch die gesamte Kompensationsarbeit selbst aufzuerlegen. Übrigens, ein kleines Aufklärungssache, das ich noch gelernt habe. Ich habe immer Neurodiversität und das Neurodiversitätsparadigma verwechselt. Weil Neurodiversität sagt ja einfach nur, dass Gehirne verschieden sind.
Ja.
Und das Neurodiversitätsparadigma integriert quasi Neurodiversität und das soziale Modell der Behinderungen, das eben Menschen verschieden ticken und dass es auch okay so ist und dass es halt Behinderungen für neurodivergente Menschen entstehen, weil sie eben in ihren Bedürfnissen von sozialen Normen abweichen.
Okay, da habe ich gerade auch was dazu gelernt.
Und Neurodiversität ist nicht nur Autismus.
Das stimmt.
Aber gehen wir mal weiter zu Themen, die Gott sei Dank nicht... Obwohl, ah nee, doch, das ist auch total mit... Polizeigewalt.
Es wirkt wie ein Bruch, aber es ist keiner.
Es ist wirklich keiner. Vor allem in Amerika, wo Polizei in Schulen sehr viel mehr integrierter ist als in Deutschland, ist Polizeigewalt gegen autistische SchülerInnen ein Riesenthema. Weil wenn da irgendwie mal jemand einen Meltdown hat, also so einen Wutausbruch, und dann einfach irgendwie die Schulpolizei gerufen wird und nicht irgendwie die Lehrkraft versucht, das abzufangen, dann haben wir ein Problem. Und wir haben gerade auch in Sachsen ein Problem. Oder, also zumindest, wir haben halt Probleme wahrgenommen. Im Umgang mit psychischen Notfällen, wo ich auch wirklich ziemlich überrascht war. Weil ich hatte letztens mal sowas mitbekommen.
Ja, das ist ja wirklich gerade erst, das war ja vor ganz kurzem.
Es war ja zwei Sachen unmittelbar hintereinander. Ja,
das stimmt.
Ich war mal des Nachts auf dem Fahrrad unterwegs und habe so einen Übergriff erlebt. Und die Person, die übergriffig war, hat sich halt komplett konfus verhalten. Also ich habe halt, die hat so ziemlich schwieriges Zeug gelabert, aber ich habe mir den Wortlaut nicht mal merken können, weil das einfach so unzusammenhängend und so ein Wortbrei war. Und ich habe halt wirklich den Eindruck gehabt, diese Person ist gerade nicht zurechnungsfähig. Und deswegen habe ich paradoxerweise jetzt dann für die angreifende Person in der Situation den Rettungsdienst gerufen, weil ich das Gefühl hatte, dass die gerade erste Hilfe braucht. Und erst eintreffend an der Einsatzstelle war dann halt die Polizei, die sofort die Lage übernommen hat, die den Rettungsdienst, denn der Rettungsdienst wurde nicht weggeschickt, der hat sich weggeschickt, als die Person gerade nicht anzutreffen war. Das habe ich nochmal erklärt bekommen später.
Okay.
Und die Polizei wollte dann auch noch so Zeugenaussage und was hat er denn genau gesagt? Und ich war da halt so komplett vor den Kopf gestoßen, weil ich gedacht habe, Leute.
Also du hast die 112 gewählt und musstest dich danach mit der Polizei rumschlagen.
Die Polizei ist gekommen und wollte dann von mir genau wissen, was für Aussagen die Person gemacht hat. Wo ich halt sage, ja, also ich meine, es wäre schon nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt. Aber es war halt auch in einem Zustand, wo ich nicht glaube, dass die Person ansatzweise zurechnungsfähig war.
Ja, du wolltest ja deshalb jetzt auch keine Anzeige erstatten oder sowas wegen den Aussagen. Dir ging es ja da gar nicht drum.
Mir ging es erstmal um die erste Hilfe.
Ja.
Und warum die Polizei, ich meine, das hätte man ja später nochmal klären können, wenn es dann sich herausstellt, dass die Person doch voll zurechnungsfähig war und das wirklich alles so gemeint hat. Aber halt in der Situation fand ich das Verhalten super unangemessen. Und wir haben auch noch eine zweite Situation geschildert bekommen, wo eine Person andere gebeten hat, für sich den Rettungsdienst zu rufen, wegen Suizidalität. Und dann ist wieder Polizei erst eintreffend gewesen, hat die Person, die eben zum Ausdruck gebracht hat, dass sie gerade von der Polizeipräsenz sehr gestresst wird, fixiert und dann in dieser Fixierung in den Rettungsdienst gebracht. Und das fand ich auch richtig wild, als ich das gelesen habe und als ich mal mit einer Person, die in der Psychiatrie arbeitet, die mit mir befreundet ist, über diesen Themenkomplex gesprochen hat, hat sie eben auch geschildert, dass es regelmäßig vorkommt, dass Leuten da Handys abgenommen werden, dass Leute in Handschellen in die Psychiatrie kommen und dann erstmal die eigentliche Therapie für den psychischen Notfall dadurch behindert wird, dass sie erstmal die Person nach einem traumatischen Polizeieinsatz wieder aufpäppeln müssen.
Ja, weil selbst wenn du halt nicht schon in so einer Ausnahmesituation bist, wie jetzt in dem zweiten Fall, ist es ja einfach auch super stressig, wenn du halt so fixiert wirst und halt wirklich Handschellen bekommst. Also, das ist ja schon furchtbar, wenn du eigentlich von einem guten Level startest.
Mhm.
Und der Person ging es so schlecht, dass sie Dritte gebeten hat, Hilfe zu rufen, weil sie suizidal war. Also, das ist einfach nicht vorstellbar. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, wie schlimm das ist.
Und wir müssen da irgendwie mal darüber reden, wie Rettungsdienst mit solchen Situationen umgehen kann.
Ja.
Weil, wenn Menschen mit psychischen Krankheiten lernen, wenn ich die 112 rufe, dann kommt die Polizei und verprügelt mich.
Ja, dann überlegst du es dir halt zweimal, ob du dir Hilfe holst.
Richtig. Und das ist ein Zustand, den ich für absolut inakzeptabel halte und wo wir mal über Lösungen reden müssen. Also es fühlt sich sehr unverständlich an, aber es ist halt sehr, sehr einfach von außen stehend sowas dann so im Grundsatz zu kritisieren. Und ich meine, ich finde die Grundsatzkritik hier wirklich angebracht. Also so zur rechtlichen Einordnung. Das ist ja kein Polizeieinsatz, wenn die Polizei zu einem 112-Anruf dazukommt. Ja. Das ist ja polizeiliche Hilfe bei einem Rettungseinsatz. Und zum Beispiel darf man sowas dann nicht filmen.
Eben zum Schutz der betroffenen Person. Ja.
Und dann stelle ich mir halt schon schwierig vor, wie dann überhaupt polizeiliches Fehlverhalten aufgearbeitet werden soll, wenn die betroffene Person unzurechnungsfähig ist, per Definition, weil sie gerade einen psychischen Notfall hat, wenn die, wenn Außenstehende es nicht mitfilmen dürfen und wenn auch Außenstehende dann Angst haben, dass, wenn sie gegen die Polizei aussagen, sie eine Gegenanzeige bekommen. Und in dem Bereich haben wir dann potenziell so Behinderungen von erster Hilfe. Und das ist ja durchaus eine sehr, sehr heftige Anschuldigung, die man nicht unbedingt vor Gericht ausfechten möchte. Und da ist so ein Raum, wo viel Machtmissbrauch passieren kann und meiner Meinung nach es sehr schwierig ist, dagegen zu steuern. Wo ich natürlich aber auch sagen muss, es ist ein Raum, der auch für die Polizeikräfte unfassbar scheiße ist.
Ja, also sie sind ja nicht mal auf diese Situation geschult. Sie sind nur die Leute, die halt eben hinzugerufen werden.
Genau, und die Leute, die halt das Gewaltmonopol ausnutzen müssen.
Ja.
Und das eine, was ich halt sagen muss, die sind halt auch verdammt viel Gewalt ausgesetzt.
Ja.
Also Leute, die in der Psychologie arbeiten, haben quasi den Luxus in Anführungszeichen, dass es eine relativ kontrollierte Umgebung ist. Da hast du auf jeden Fall kein Brückengeländer, zu dem jemand hinsprinten kann, um runterzuspringen. Und wenn das halt einer Polizei passiert, dann gibt es halt einen Artikel in der Bild darüber.
Ja.
Und den wird es garantiert nicht geben, wenn die Polizei übervorsichtig war und irgendjemanden irgendwo fixiert hat, obwohl das nicht die verhältnismäßige Maßnahme in diesem Fall ist. Weil verhältnismäßig heißt ja auch immer das mildeste mögliche Mittel. Und ich glaube, in vielen Fällen, wo Menschen psychische Krisen haben, ist wahrscheinlich das mildere Mittel, wenn sich die Polizei 20 Meter weiter wegstellt und einfach ein bisschen beobachtet und die Person halt in Ruhe lässt. Aber es ist in so Lagen draußen unfassbar schwierig, alle Umgebungsvariablen abzuklopfen und alles Sachen im Auge zu behalten. Und deswegen kann ich verstehen, dass Leute da überreagieren.
Ja, da wird dann weil halt auch häufig dann ein Zeitdruck dahinter ist. Du musst halt jetzt drauf reagieren und kannst dich nicht in Ruhe nochmal vorbereiten. Geguckt, was ist denn geeignet, um die Situation unter Kontrolle zu bringen, und wie angemessen es ist, geht, denke ich, da oft halt leider unter.
Und es kann jetzt ein Vorurteil sein, aber ich fürchte, dass auch im Polizeitraining möglicherweise das Problem ist, dass sie nur auf die extremen Situationen, wo du intuitiv nicht gut reagieren kannst und deswegen geschult werden musst, geschult werden, und nicht auf die Situationen, die halt, mit so ein bisschen, sage ich jetzt mal so, gesundem Menschenverstand gemanagt werden können. Und dann aber auch dieses Bias haben, dass sie halt vor allem im Training die Mittel für die krassesten Situationen, die dann vielleicht doch mal härtere Einsatzmittel auch brauchen, vorbereitet sind und eben nicht auf die harmloseren Situationen und da dann tendenziell überreagieren.
Das ist halt wirklich ein unglaublich komplexes Thema und da spielt so viel rein. Ich meine, das mit den Schulungen ist ein großer, großer Punkt, was du gesagt hast. Und da muss ich jetzt auch zwangsläufig an unsere Forderung mit den, also wir hatten es jetzt im Wahlprogramm 113 genannt als Notfallnummer. Das hattest du ja auch mit eingebracht. Hättest du vielleicht wirklich nochmal eine extra Gruppe oder halt einfach ein extra Organ bräuchtest, was da eben
für soziale Notlagen geschult ist.
Eben, die halt da auch wirklich Expertinnen sind und dass du dann auch klare Regelungen hast, wie mit denen umgegangen werden kann und nicht so ein rechtsfreier Raum ist das falsche Wort, aber halt so einfach Regelungslücken hast, wie jetzt, wenn du nicht weißt, wenn du denkst, Mist, da passiert gerade Polizeigewalt in einem Fall, wo eigentlich gerade der Notdienst, der Rettungsdienst da ist und die Polizei ist nur unterstützend da und du darfst nicht eingreifen. Und also das ist ja dann auch für die Dritten daneben eine super schwierige Situation. Nur deshalb haben wir ja auch von dem zweiten Fall erfahren, weil sich da eben eine Person, die wir beide kennen, halt auch an eine Gruppe gewandt hat, um dann zu sagen, wie ist das und das passiert, gerade als dritte Person. Das würde schon viel nochmal auch klären, jetzt rechtlich, aber halt auch einfach praktisch unglaublich helfen, wenn du halt
ExpertInnen hast. Es ist halt ein riesiger logistischer Aufwand.
Ja.
Aber ich muss halt sagen, andere Länder kriegen es besser hin. Also zum Beispiel in den Niederlanden werden Menschen viel, viel, viel früher auch schon vor Ort mit psychologisch geschultem Personal abgeholt und müssen dann nicht erst in Polizeiwagen, in Handschellen zum Krankenhaus geschleift werden, was halt einfach eine Erfahrung ist, die man nicht haben möchte. Und deswegen, weil uns halt einfach da Strukturen und Ressourcen fehlen, ist halt vielleicht auch einfach ein Einsatzmittel, das wir alle als unverhältnismäßig ansehen, gerade das Einzige, was der Polizei zur Verfügung steht, wenn sie halt zu Lagen gerufen wird, für die sie eigentlich nicht so wirklich gebaut ist.
Ja.
Ja. Aber ich glaube, wir werden auch nicht drum rumkommen, dass man irgendwie mehr Schulungen für Polizei für solche Lagen hat und mehr Sensibilisierung und auch diese. Ich glaube, wenn ich als Polizeibeamter, verstehen würde, dass ich auch potenziell zukünftigen Schaden einrichten kann, wenn ich die Person gerade rauer behandle, dann wird da auch ein bisschen mehr Aversion sein, härtere Einsatzmittel einzusetzen. Wir sind schon wieder bei Sensibilisierung und Aufklärung gelandet.
Ja. Es ist. Wir haben oft jetzt so einen sich wiederholenden Schluss. Mhm. Und wir reden ja jetzt auch schon eine Weile. Wollen wir vielleicht nochmal in so eine Zusammenfassung übergehen, so ein bisschen, in so einen Abschluss.
Wir sollten häufiger über mentale Gesundheit reden. Wir sollten häufiger miteinander reden. Und gebt aufeinander Acht. Fragt euch, wie es einander geht und meint es ernst.
Und seid auch so mutig, dann nicht einfach zu sagen, ja, ist schon okay oder sowas. Weil ich habe den Eindruck, dass ganz, ganz viele sich einfach nicht trauen zu sagen, nee, mir geht's heute einfach scheiße. Oder mir geht's nur so mittel, ich habe gerade einen Hänger. Ihr müsst da keine Angst haben. Alle kennen das, wenn es einem persönlich mal kacke geht. Die Leute mögen euch genauso doll wie vorher, wenn ihr halt nicht immer funktioniert. Und die Leute verstehen das auch. Also,
und vor allem Verständnis hilft.
Ja.
Also ich glaube, Leute machen sich viel, viel, viel mehr Kirre über Informationen, die sie nicht haben,
ja,
als über Informationen, die sie haben.
Das stimmt. Dann wird sich überlegt, oh Gott, was ist denn passiert? Habe ich dann was falsch gemacht oder so? Also
zum Beispiel ich.
Ja.
Wenn ich halt Leute habe, die mir lange nicht schreiben, hilft es mir zu wissen, dass es halt Leute sind, die allgemein nicht gerne zurückschreiben oder halt die bestimmte Themen haben, wo sie erstmal, keine Ahnung, ich selbst habe ja auch so, also mit Terminanfragen kann man mich sehr gut snipen, dass ich dann halt einfach erstmal nachdenken muss.
Das ist der Weg, dich zu quälen.
Nein, das ist der Weg, von mir keine Antworten zu bekommen. Also frage mich nach einem Termin, wenn du ignoriert werden möchtest.
Oh Mann.
Aber wenn ich halt offen damit umgehe, dann wissen halt Leute, nein, das ist gerade nicht, dass ich mich von einem Termin, mit dem Termin unwohl fühle und den ich haben möchte, sondern einfach, weil ich mich mit Terminen generell unwohl fühle und mir das Stress bereitet.
Ja, na, ich finde, das ist eigentlich ein perfektes Beispiel. Und dann wissen die Leute halt, okay, wenn ich was mit Betalas machen will, dann mache ich jetzt diesen Vorschlag und entweder das klappt oder nicht, aber nicht so, möchtest du das doodeln, möchtest du was vorschlagen, dann kommt halt nichts. Oh, und dann wissen die Leute halt, wie sie mit dir umgehen müssen. Und das ist auch so ein Ding, so neben Aufklärung ist auch einfach gut, wenn du halt Informationen halt einfach hast, damit alle so wissen, ah, okay, mit dem Mensch kann ich so und so umgehen und dann ist das so. Statt, dass sich dann der Kopf zerbrochen wird, oh Gott, fühlt sich die Person nicht in der Gruppe wohl oder so. Nee, die antwortet nur einfach vormittags nicht, weil sie da noch schläft. Jetzt einfach mal als komisches Beispiel. Also das hilft halt unglaublich, wenn wir dann so Sachen abklären können. Und es geht einem auch einfach viel besser, wenn du halt weißt, okay, du kannst halt sagen, nee, heute geht's mir nicht gut, heute komme ich halt nicht zur Podcast-Folge.
Und speaking of Wochenplanung.
Ja.
Ich habe ja tatsächlich gerade...
Das seht ihr nicht, aber dieser Blick gerade war Gold.
Ich habe ja tatsächlich gerade so ein bisschen Probleme damit, meine Wochenpläne einzuhalten. Ja. Ziemlich große sogar. Aber was immer funktioniert bei mir, weil ich mich dann dazu zwinge, ist Selfcare. Ich gehe nach dieser Folge jetzt gleich in den Park jemanden treffen.
Juhu, das ist schön.
Weil es Selfcare, das ist wichtig. Und Selfcare ist systemrelevant. Wirklich ehrlich.
Das ist ein guter Sticker. Ich will das als Sticker. Mach nicht immer das
okay.
Ernst.
Und dann werde ich mal in meinem Terminkalender gucken, ob ich Zeit für diesen Sticker habe. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr seid gut durch diese Folge gekommen. Ich wünsche euch sehr, sehr, sehr viel Kraft. Und ich glaube, wir müssen daran glauben, dass wir das schaffen. Weil wenn wir nicht daran glauben, dann werden wir es definitiv nicht schaffen.
Stopp, Polizeigewalt. Bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen?
Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin
wohnen. Ein Cannabis Social Club.